Moin Moin. Yes, it is Talk, der Podcast von It is for the World.
Moin Moin und herzlich willkommen zu LTIF.talk, dem Podcast von LTIF.world, der Datenbank und dem Portal für alle in Deutschland, Österreich und Liechtenstein erwerbbaren LTIFs. Mein Name ist Philipp Andrews und heute nehmen wir uns zwei Themen vor, die auf den ersten Blick getrennt wirken, aber im Grunde zwei Seiten derselben Medaille sind. Auf der einen Seite eine schmale Meerenge im Persischen Golf, die seit März 2026 blockiert ist und gerade die Inflation in Deutschland wieder nach oben treibt, die Straße von Hormuz. Ihr kennt den Namen. Aber die wenigsten wissen, was das eigentlich konkret fürs eigene Portfolio bedeutet. Und auf der anderen Seite die Zinswende, die wir seit 2022 erlebt haben und wie die Private Markets, also Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, Immobilien grundlegend verändert hat. Also alles das, was wir heute in LTIFs finden. Diese beiden Fäden werde ich heute mal zusammenführen, denn wer versteht, wie Zinsen und Inflation funktionieren, kann viel klüger entscheiden, wie er sein Geld anlegt. Und genau darum geht es bei LTIFs. Los geht's. Fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Der Hahn dreht sich zu, die Straße von Hormuz. Also, stellt euch mal kurz vor, jemand dreht einen einzigen Hahn zu und ein Viertel der weltweiten Energieversorgung versiegt. Klingt dramatisch? Genau das ist seit März 2026 passiert. Die Straße von Hormuz liegt zwischen dem Iran und dem Oman. An ihrer schmalsten Stelle ist sie gerade mal 54 Kilometer breit, wie wir mittlerweile wahrscheinlich alle wissen. Winzig auf einer Weltkarte, aber eben riesig auf den Energiemärkten. Denn durch diese Meerenge fließen rund 20% des weltweit gehandelten Rohöls plus noch ein erheblicher Teil des globalen Flüssiggas, also LNG, wie wir jetzt mittlerweile auch alle wissen. Öl- und Gasexporteure wie Saudi-Arabien, der Irak, Kuwait, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate sind alle auf diese Meerenge angewiesen. Alternativen gibt es kaum. Und die sogenannte Yanbu-Pipeline von Saudi-Arabien zum Roten Meer ist immer und auch momentan mehr als ausgelastet. Auslöser der Blockade war der Iran-Krieg, also ein Konflikt, der nach gemeinsamen Luftschlägen von USA und Israel eskalierte. Und was dann folgte, traf die Märkte unmittelbar. Der Ölpreis kletterte erstmal innerhalb weniger Wochen auf 126 US-Dollar. Das haben wir an den Tankstellen gemerkt und daraufhin hat unsere Politik auch versucht, dem entgegenzuwirken. Der europäische Gaspreis stieg auf rund 54 Euro pro Megawattstunde. Das entspricht einem Anstieg von 84% gegenüber dem Vorkrisenstand. Und dann kam noch ein weiterer Schlag. Ein iranischer Raketenangriff auf die Energieanlage in Katar zerstörte 17% der dortigen LNG-Kapazität. Reparaturen dauern wahrscheinlich bis zu 5 Jahre. Die Internationale Energieagentur hat daraufhin erstmal reagiert und die bisher größte strategische Ölreservenfreigabe ihrer Geschichte beschlossen. 426 Millionen Barrel auf einmal. Zum Vergleich, nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs war es nicht mal halb so viel. So, das ist jetzt mal der Rahmen und jetzt schauen wir mal an, was das eigentlich für die Anleger bedeutet und was das für die Inflation bedeutet. Wenn Energie teurer wird, wird fast alles teurer. Das klingt simpel, aber das ist der Schlüssel zu allem, worüber ich heute sprechen möchte. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ein Laib Brot. Der wird nicht nur teuer, weil Weizen teuer ist. Er wird teuer, weil der Traktor, der den Weizen erntet, mehr Diesel verbraucht, beziehungsweise teureren Diesel verbraucht. Der LKW, der das Mehl transportiert, braucht Kraftstoff. Die Bäckerei heizt ihren Ofen mit Energie. Steigende Energiepreise sind also ein unsichtbarer Aufschlag auf nahezu alle Produktions- und Lieferketten. Viele Analysten rechnen für Ende 26 einer Inflationsrate von 3,0%. Im gesamten Euroraum lagen die Preise im April 3% über dem Vorjahr. Das klingt zunächst mal moderat, aber es ist es überhaupt nicht. Gaskraftwerke setzen bei Spitzenlast weiterhin den Grenzpreis am Strommarkt. Steigt der Gaspreis, steigt mit Verzögerung auch der Strompreis. Und jetzt gibt es einige Prognosen und die sagen, okay, jährlichen Heizkosten werden um 1.200 bis 2.000 Euro pro Haushalt steigen. Die Inflation ist also ein sogenannter stiller Räuber. Sie wird halt nicht dramatisch, aber sie kommt leise und ihr Effekt ist über die Zeit eben gewaltig. Immer mal ein ganz einfaches Beispiel. 100.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto mit 2% Zinsen. Klingt erstmal gut, kriegt man ja momentan auch bei vielen Banken, bei einigen auch mehr. Bis man merkt, dass die Inflationsrate gerade bei 3% liegt. Das heißt, die Realverzinsung ist negativ. Das Geld wächst zwar nominal, aber schrumpft in seiner Kaufkraft. Das heißt, wer 50.000 Euro auf einem kaum verzinsten Konto parkt, verliert bei 3% Inflation jährlich rund 1.500 Euro an Kaufkraft. Und über 10 Jahre sind das entsprechend 12.000 bis 15.000 Euro. Einfach so. Ohne dass sich der Kontostand auch nur um einen einzigen Cent verändert hat. Geldwerte, Bargeld, festverzinsliche Anleihen, klassische Sparprodukte sind die großen Verlierer von Inflationsphasen. Das ist kein Geheimnis, das ist bekannt und trotzdem hält ein Großteil der deutschen Haushalte einen erheblichen Teil ihres Vermögens genau in diesen Instrumenten. Und jetzt kommt die EZB ins Spiel. Die EZB ist in der Zwickmühle. Die EZB hat seit Juni 2025 die Zinsen stabil bei 2% gehalten. Der Plan war klar. Inflation war gebändigt und wir wollten das Wachstum fördern. Und jetzt kommt Hormuz. Am 30. April 2026 ließ die EZB den Leitzins unverändert, aber die Sprache der Notenbanker hat sich verändert. Christine Lagarde sagt, der Krieg im Nahen Osten werde einen materiellen Effekt auf die kurzfristige Inflation haben, während gleichzeitig das Wirtschaftswachstum ausgebremst wird. Und das ist genau etwas, wo die Volkswirte Angst vor haben, denn das ist Stagflation. Die Inflation steigt und das Wachstum fällt. Für eine Notenbank ist das der denkbar schlimmste Fall, weil die klassische Antwort auf Inflation, Zinserhöhung, das ohnehin schwache Wachstum weiter abwürgen würde. Aber es gibt eben viele Stimmen, die eine Zinserhöhung für unvermeidlich halten. Und diese Stimmen werden auch lauter. Es gibt genug Ökonomen, die eine Anhebung im Juni 2026 für wahrscheinlich halten, insbesondere wenn sich eben das Thema um die Enge von Hormuz nicht löst. Dann ist es eben so, dass durchaus Zinserhöhungen wieder auf der Tagesordnung stehen. Und jetzt kommen wir zu der anderen Seite der Medaille. Zu der Zinswende und was die mit den Private Markets gemacht. Denn das, was wir jetzt hier gerade erleben, das ist ja nicht isoliert, sondern das ist letztendlich eigentlich nur die Fortsetzung einer Geschichte, die in 2022 begann. Die EZB hat damals ihren Einlagenzins in weniger als 18 Monaten von minus 0,5% auf 4% angehoben. In den USA haben wir ein ähnliches Bild gesehen. Das klang für Sparer erstmal positiv, aber das hat letztendlich die Grundlagen von allen Private Markets Strategien erschüttert. Warum? Weil alles auf den sogenannten Discounted Cashflow ansetzt. Das vereinfacht gesagt, der Wert eines Assets heute ergibt sich aus dem Wert seiner zukünftigen Zahlungen und zwar abgezinst auf heute. Und je höher der Zinssatz jetzt ist, mit dem man abzinst, desto weniger ist ein zukünftiger Cashflow heute wert. Einfaches Beispiel, ein Infrastrukturasset, PV-Park, eine Windmühle, das über 20 Jahre konstant 5 Millionen Euro pro Jahr erwirtschaftet, ist bei einem Diskontierungszinssatz von 5% rund 62 Millionen Euro wert. Steigt der Zinssatz auf 8%, fällt der Wert derselben Zahlungsströme auf ca. 50 Millionen. Das heißt, wir unterhalten uns hier über einen Wertverlust von fast 20% oder über 20%, ohne dass sich am Asset was geändert hat. Und genau das ist eben in diesem Zinsanstieg passiert. Jetzt sind die einzelnen Assetklassen unterschiedlich stark davon betroffen. Aber Private Equity war eben besonders exponiert. Aus zwei Gründen. Erstens setzen Buyout-Fonds eben stark auf Fremdkapital. Das heißt, wer ein Unternehmen mit 60-70% Schulden kauft, also das Leverage, dessen Renditeerwartungen hängen eben auch unmittelbar von den Kreditkonditionen ab. Und zweitens klafft auf einmal dort ein riesiger Angebot-Nachfrage-Spread, unterschiedliche Vorstellungen, was Käufer und Verkäufer hatten. Das heißt, Verkäufer hatten immer noch die guten alten Preise aus der Nullzinsphase im Kopf und Käufer konnten bei den gestiegenen Finanzierungskosten gar nicht mehr dieselben Multiples zahlen. Das Ergebnis, der globale Private Equity Markt brach 2023 um 60% gegenüber den Vorjahren ein. Und im Sekundärmarkt werden auf einmal Portfolios eben nur noch so mit ca. 85% ihres Buchwertes gehandelt. Immobilien traf es sogar noch härter. Haben wir alle mitbekommen, kriegen wir immer noch alle mit. Wenn Staatsanleihen auf einmal eine Rendite bieten, steigen automatisch die Anforderungen von Investoren auch an die Immobilienrenditen. Das führt rechnerisch erstmal zu sinkenden Kaufpreisen. Und ein Bürogebäude, das beispielsweise 2021 noch bei einer Kapitalisierungsrate von 3,5% mit 100 Millionen bewertet wurde, muss dann bei einem marktgerechten Satz von 5,5% heute nur noch mit 64 Millionen bewertet werden, bei gleichen Mieteinnahmen. Eine S-Klasse, die davon aber gewonnen hat, war Private Credit. Warum? Weil die meisten Kreditverträge im Private Credit-Bereich oder Private Debt-Bereich variable Zinssätze haben. Das heißt, es gibt einen Referenzzinssatz wie den Euribor und eine Marge. Wenn aber der Euribor von minus 0,5 auf 3,5% steigt, dann steigen eben auch die Erträge der Kreditgeber. Allerdings sind eben die Unternehmen, die diese Darlehen aufgenommen haben, auch in der schwierigen Situation, diese erstmal erwirtschaften zu müssen. Deswegen gibt es ja eben momentan auch die ein oder andere Bremsspur in Private Debt Portfolios. Und Infrastruktur ist eigentlich stabiler als andere Assetklassen, aber auch nicht immun. Auf der einen Seite sind viele Infrastrukturprojekte bzw. deren Cashflows an Inflationsindizes gekoppelt. Das hilft schon mal. Aber auch bei Infrastruktur wirkt eben der sogenannte Diskontierungseffekt. Das heißt, neue Projekte müssen sich plötzlich wieder gegen attraktive Alternativen behaupten. Das heißt, wenn die 10-jährige Bundesanleihe auf einmal 3% bietet, dann muss Infrastruktur entsprechend 6-7% Eigenkapitalrendite liefern oder mehr, um entsprechend dieses Risiko zu rechtfertigen, was man ja damit übernimmt. Die Zinswende, die wir gesehen haben, war so eine Art Stresstest. Und die hat auch eine gewisse natürliche Selektion ausgelöst. Das haben wir auf der Immobilienseite gesehen, das haben wir aber auch im Bereich der Infrastruktur gesehen. Und die qualitativ hochwertigen Assets mit stabilen Cashflows, die haben sich bewährt. Die haben zwar auch im Wert verloren, aber sie haben überlebt. Und schwächere Assets, die eigentlich nur durch das billige Fremdkapital überleben konnten, die sind am Ende des Tages dabei, aus dem Markt auszuscheiden bzw. sind aus dem Markt ausgeschieden. Und jetzt kommt das Thema LTIFs ins Spiel, beziehungsweise eigentlich diese Asset-Klassen. Ja, diese Sachwerte, die haben einen gewissen Ankercharakter. Wobei wir wirklich darauf eingehen müssen, es gibt da gewisse Chancen und Grenzen. Ja. LTIFs investieren ja typischerweise genau in die eben aufgezählten Kategorien. Also in Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, Immobilien. Und Sachwerte haben historisch besser in inflationären Phasen performt als Geldwerte. Warum? Infrastruktur ist das stärkste Beispiel. Viele Verträge, wie eben gesagt, sind an Inflationsindizes gekoppelt, also Mautstraßen, Energienetze, Windparks, Wasserleitung. Das heißt, wenn die Preise allgemein steigen, steigen die Einnahmen automatisch mit. Das ist kein Zufall, sondern das sind einfach Vertragsstrukturen. Private Equity setzt auf Unternehmen mit Preissetzungsmacht. Das heißt, wenn ich in einen Markt- oder Technologieführer investiere, dann kann eben derjenige die steigenden Kosten über höhere Preise weitergeben. Ja, das ist besonders ausgeprägt zu finden in Mittelständlern, die so Hidden Champions sind und ihrer Nische Marktführer sind. Die haben einfach Preissetzungsmacht. Und Private Debt, das hatten wir eben auch schon, profitiert einfach in einem Umfeld steigender Zinsen davon, dass es an variable Zinssätze gekommen ist. Das heißt, wenn der variable Zinssatz, also beispielsweise der Euribor, steigt, dann steigen auch die Erträge von Kreditgebern automatisch. Und das ist quasi genau das Gegenteil von festverzinslichen Anleihen. Aber, und das muss man auch wissen, LTIFs sind eben keine Inflationsversicherung. Zum einen, das hatten wir ja eben auch, können die steigenden Zinsen die Bewertung von solchen Portfolien massiv unter Druck setzen. Ja, weil zukünftige Cashflows, abgezinst mit höheren Zinssätzen, einfach zu niedrigeren Bewertungen führen. Und zweitens, LTIFs sind illiquide. Das Kapital ist typischerweise für 7 bis 10 Jahre gebunden. Das heißt, wer kurzfristig auf sein Geld angewiesen sein möchte oder ist, der ist in ATIFs falsch aufgehoben. Unabhängig davon, wie attraktiv die jetzt sind als inflationsresistente Investments. Und drittens gibt es eben auch noch direktes Energierisiko. Da kommt jetzt wieder die Straße von Hormuz mit ins Spiel. Das heißt, Unternehmen in der energieintensiven Branchen, die über ATIFs gehalten werden, werden eben durch diesen Energiepreisschock entsprechend stark belastet, insbesondere dann, wenn sie keine Preissetzungsmacht besitzen. So, was machen wir jetzt mit all dem? Ich will jetzt keine Anlageberatung geben, das ist auch nicht meine Rolle hier, aber ich kann einfach mal sagen, wie ich die aktuelle Situation einschätze. Meines Erachtens ist die Dauer dieser Hormuzblockade der entscheidende Unsicherheitsfaktor. Im besten Fall enden die Kampfhandlungen sehr bald, und zwar noch bevor strategische Energiereserven knapp werden. Dann werden die Märkte sich beruhigen, die Inflation wird sich moderater entwickeln, wir werden da sicherlich einige Nachholeffekte sehen, aber dann wird sie sich entsprechend auch wieder beruhigen. Im Negativszenario, das heißt, wenn ich jetzt eine mehrmonatige dauerhafte Beschädigung der Energieinfrastruktur habe, dann sprechen einige Analysten eben von Ölpreisen zwischen 150 und 200 US-Dollar pro Barrel. Für langfristig orientierte Anleger lassen sich daraus jetzt meines Erachtens 3 Überlegungen ableiten. Erstens, Inflationsschutz muss aktiv gedacht werden, nicht reaktiv. Also jeder sollte mal seinen Portfolioanteil auf reale Werte überprüfen. Was hat er denn für Sachwerte, für Beteiligungen, für inflationsindexierte Instrumente in seinem Portfolio? Geldwerte reichen alleine nicht in diesem Umfeld aus, wo man strukturell erhöhter Inflation ausgehen muss. Zweitens, ATIFs mit Infrastruktur- oder Private-Debt-Fokus eignen sich meines Erachtens im derzeitigen Umfeld besser als solche eben mit einem konzentrierten Private-Equity-Fokus, insbesondere in energiereichen Sektoren. Und drittens, schaut euch eure Liquiditätsplanung an. ATIFs binden Kapital langfristig. Wenn ihr nicht in den nächsten 5 Jahren auf euer Geld verzichten könnt, dann solltet ihr den ATIF-Anteil stark im Portfolio begrenzen. Egal, wie attraktiv die Argumente jetzt für euch klingen. Ja, jetzt kommen wir schon wieder zum Ende. Und was ich euch eigentlich heute mitgeben wollte, ist im Grunde eine einfache Erkenntnis. Geopolitik ist eine Vermögensfrage. Wir haben es jetzt hier mal am Beispiel dieser 54 Kilometer schmalen Meerenge im Persischen Golf aufgezogen, aber im Prinzip kann sich das beruhigen und in wenigen Momenten kann quasi ja die nächste Straße auf die geopolitische Bühne kommen. Nehmen wir nur mal das Beispiel Taiwan. Aktuell bestimmt Hormuz die Heizkosten in München, die Zinsentscheidung in Frankfurt und vor allen Dingen die Portfoliorenditen in ganz Europa. Das ist jetzt nicht irgendwie blinder Alarmismus, sondern das ist Realität. Und Inflation ist in diesem Fall eben kein abstraktes Phänomen, sondern sie ist durchaus bekannt und das Risiko auf ein Vermögen ist messbar. Und die Antwort darauf ist eigentlich auch bekannt. Sachwerte schützen besser als Geldwerte. Diversifikation schützt besser als Konzentration. Langfristigkeit schützt besser als Aktionismus. ATIFs und ihre Assetklassen sind natürlich in diesem Kontext kein Allheilmittel, aber sie sind ein strukturiertes Instrument, das Privatanleger eben jetzt auch einsetzen können und das institutionelle Investoren schon seit vielen Jahrzehnten eben in diesem Kontext auch einsetzen. Das war schon wieder. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert gerne ATIF Talk, teilt den Podcast mit Leuten und ansonsten freue ich mich auch auf jeden Besucher auf ATIF.world, um dort vielleicht zu dem einen oder anderen Thema zu recherchieren und in der Datenbank die ATIF sich anzuschauen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen aus Hamburg, wünscht Philipp Andrews.
Das war's schon wieder mit ATIF Talk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.